Gesellschaft besser machen. In weniger als 30 Minuten. Der Körber-Kurz-Podcast.
Digitales Daddeln, also Computerspielen. Das ist doch nur was für Jugendliche. Pustekuchen zeigen die sogenannten Silver Gamer. Spielerinnen und Spieler ab 60 Jahren. Das sind immerhin über 6 Millionen Menschen in Deutschland. In erster Linie macht Spielen natürlich Spaß. Doch es kann noch viel mehr, wie wir im Gespräch mit Thilo Mendler erfahren. Er ist Professor für Human-Computer Interaction and User Experience an der Hochschule Trier. Er beschäftigt sich also mit dem Zusammenspiel von Mensch und Technik und wie das besonders gut gelingen kann. Im Mittelpunkt seiner Forschung stehen die Ziele, Bedürfnisse und Fähigkeiten der Nutzenden moderner Technik. Beispielsweise ältere Menschen, die die sogenannten Serious Games für Fitness- und Gesundheitszwecke nutzen. Gesellschaft besser machen mit Thilo Mendler. Moin!
Moin!
Thilo, heute geht es um das Thema Silver Gamer. Und das, wie der Name schon sagt, spricht so ein bisschen die Silberlocke an, also die Menschen, die schon etwas reifer sind. Warum genau beschäftigst du dich mit diesem Thema oder mit dieser Zielgruppe?
Ich oder wir, besser gesagt, beschäftigen uns mit der Zielgruppe vorrangig in einem Forschungsprojekt, in dem wir genau uns mit der Zielgruppe und dem Thema Spielen befasst haben. Ganz grundsätzlich interessiert mich die Kombination aus Mensch und Technik in eigentlich jeder Kombination, seien es Kinder und Jugendliche oder auch Berufstätige oder aber auch Senioren, weil es eben mittlerweile ja keine Gruppe mehr gibt, die mehr oder minder nicht davon abhängt, ob sie mit Technik zurechtkommt. Die Zeiten, wo das für irgendwen noch eine Option war, zu sagen, ich mache da nicht mehr mit, die sind ja weitgehend vorbei, egal in welchem Alter.
Jetzt hast du es schon angesprochen, es gibt da so ein Projekt. Was genau habt ihr gemacht und warum? Und natürlich, was ist rausgekommen?
Genau, das ist ein Projekt, so viel zum Disclaimer, das von der Carl Zeiss Stiftung gefördert wurde. In den letzten Jahren zusammen eine Kollaboration aus ganz verschiedenen Fachrichtungen, der Informatik, dem Game Design, den Therapiewissenschaften bei uns an der Hochschule. Das hat halt gut gepasst, da waren die Wege kurz, da war die Expertise vor Ort und haben uns halt genau in der Kombination damit befasst, wie können wir so therapeutische, physiotherapeutische, ergotherapeutische Ziele vielleicht spielerischer erreichen, vielleicht neben den standardisierten Übungen, die es heute schon gibt, so Selbstlerneinheiten oder eben auch so einen Praxisbesuch ein bisschen ja abwechslungsreicher zu gestalten. Das war die Grundidee. Mhm. Und das Ganze, das ist dann so ein bisschen auch mein Part gewesen in einem partizipativen Ansatz, also nicht für die Leute in bester Absicht was entwickeln, sondern idealerweise auch mit den Leuten was entwickeln.
Spielerisch, das nennen wir Neudeutsch ja gerne auch mal Gamification, also so ein bisschen spielerische Elemente reinbringen, die Leute motivieren können. Wenn ich jetzt an eine ältere Zielgruppe denke, dann denke ich auch an Menschen, die eigentlich Technik total verteufeln und sagen, das ist ja was, was junge Menschen die ganze Zeit vom wahren Leben abhält. Motiviert die das denn jetzt eigentlich? Mal so ein bisschen provokant gefragt.
Da muss man jetzt so ein bisschen nüchtern akademisch drauf gucken. Natürlich hat man immer so ein bisschen so ein Bias- und Sampling-Problem. Es machen an solchen Projekten eher Leute mit, die sich für das Thema interessieren. Es ist sehr schwer, jemanden dazu zu zwingen, der sagt, mich interessiert das gar nicht, den mitzubekommen. Das versuchen wir tatsächlich auch in anderen Projekten ganz explizit auch auf die zuzugehen, die halt sagen, wir möchten aber nichts zu tun haben, weil die oftmals sehr spannenden Input haben, wenn man so hinter die erste oberflächliche Ablehnung, sage ich mal, hinwegkommt. Das heißt, die Motive sind schon sehr verschieden sozusagen. Ja, wenn man jetzt an Ältere denkt, dann ist ja die Frage, wo fange ich da an? Und wenn man ja so Spielekonsolen, Gameboy Ende der 80er Jahre, also die Generation, die jetzt älter wird, die ist ja teilweise schon mit spielerischen Elementen aufgewachsen. Das darf man nicht unterschätzen. Und auch ansonsten ist es ja durchaus so, dass ältere Leute, was weiß ich, Kartenspiele, Brettspiele, andere irgendwie spielerische Elemente nutzen. Das heißt, es ist ja wahrscheinlich keine generelle Ablehnung von Spielen da, sondern vielleicht von Computerspielen. Und da muss man dann genau hingucken, was geht uns da denn vielleicht verloren? Wo ist denn da der Mehrwert, den wir nicht transportiert kriegen? Also es ist, glaube ich, weniger ein Problem der Motivlage. Das gibt es auch. Das haben wir auch in dem Projekt gemerkt, so in einzelnen Kommentaren, sondern eher, dass man vielleicht zu wenig mit den Leuten arbeite, zu viel über sie redet und eben diese Stereotypen zu stark einfach auch schon vorwegstellt und gar nicht erst guckt, was geht eigentlich.
Das gute alte Brettspiel, das ist ja oft auch sehr kompetitiv. Also allein in meiner Familie wird in Teilen schon gar nicht mehr gespielt, weil es da so einen Zoff gegeben hat. Was kann denn jetzt so ein digitales Hilfsmittel besser als so ein Brettspiel? Weil ich sehe total viele Videos in Pflegeheimen zum Beispiel, wo man mit so einem Staubsauger anfängt, Bälle anzusaugen und in bestimmte Boxen zu wieder loszuwerden. Also da passieren ja schon viele solche Sachen. Warum brauchen wir jetzt was Digitales dafür?
Vielleicht sogar auch die Kombination. Warum kann man den Staubsauger mit den Bällen nicht am Ende in irgendeine digitale Kiste werfen oder so? Also das ist ja dann auch nochmal spannend. Gerade dieses haptische, dieses physische Element darf man nicht unterschätzen, dass man was anfassen kann, dass man was in der Hand hat. Das ist jetzt in unseren Spielen tatsächlich weniger der Fall. Mhm. Der Vorteil, den wir haben, ist, wir können Leute miteinander verbinden über digitale Spiele, seien es irgendwie ältere, denkt man nur so an Corona zurück, oder aber auch, wenn man soziale Bindungen heutzutage denken, so Enkelkinder, Familienmitglieder, die vielleicht weit weg wohnen, die dann sich online quasi treffen können, als würden sie zumindest dort nebeneinander sitzen. Wir können adaptiver sein im Sinne von Schwierigkeitsgrade anpassen, Inhalte personalisieren, Spielelemente eben, was weiß ich, wir haben ein Spiel, da geht es darum, so Bilder nach bestimmten Mustern freizurubbeln, nenne ich es mal. Ja, das können natürlich so Standardbilder sein, die man sich irgendwo herbesorgt, oder es können halt Aufnahmen sein, die für den jeweiligen Spieler, die jeweilige Spielerin eine Relevanz haben. Das sind schon mal so zwei Punkte, dieser Verbindungscharakter und dieser Individualisierungscharakter, den man wahrscheinlich mit traditionellen Brettspielen oder so nur schwer erreichen kann.
Und inwiefern hilft mir das jetzt, gesundheitlich auch mehr zu machen? Also wenn ich dann so eine Spielekarte freirubbel oder mehr Interaktion mit anderen Menschen habe? Ich meine, klar, als Psychologin, das biopsychosoziale Modell ist natürlich real. Also da gibt es Wechselwirkungen zwischen den unterschiedlichen Bereichen. Wie habt ihr das denn genau genutzt?
Ja, deswegen, ich habe so freirubbeln ein bisschen despektierlich gesagt, da würden jetzt meine Kollegen aus den Therapiewissenschaften wahrscheinlich irgendwie aufschreien und sagen, das kannst du so nicht sagen, hinter jedem Muster steckt da auch irgendwie ein therapeutisches Konzept. Mhm. Also so die Grundidee, dass man halt nicht irgendwas macht und auch nicht spielen um der Spielen willen. Also ist eher auch der Bereich Serious Games sozusagen schon mit einem ernsthaften Ziel neben dem Ziel Zeitvertreib und so weiter. Also schon Übungen machen, wo auch ein therapeutischer Mehrwert hintersteckt. Das ist dann halt gerade wichtig, dass man genau mit diesen Leuten, die davon Ahnung haben, auch arbeitet. Ich könnte natürlich irgendwas an Muster oder so zum Freiwischen in so ein Spiel reinprogrammieren. Da geht alles, aber ob das jetzt Kreise, Rechtecke, Zickzack oder was auch immer ist, das muss mir halt jemand sagen, der dahinter eine bestimmte Wirkung vermutet. Und ein zweites Ziel neben diesen therapeutisch abgestimmten Übungen ist so das ganze Thema Therapietreue, was ja ein Riesenproblem ist. Egal in welchem therapeutischen Umfeld, dass die Leute halt einfach nicht das machen, was von ihnen gewollt ist, weil es vielleicht zu langweilig, zu eintönig, was auch immer ist. Und da ist es zumindest ein Ansatzpunkt zu sagen, okay, dann gibt's noch eine Alternative oder einen zusätzlichen Weg, wie man das machen kann. Und vielleicht zieht der ja für manche Personengruppen mehr.
Und jetzt haben wir uns gesehen bei der gleichnamigen, also auch Silver Gamer Veranstaltung in der Körber Stiftung. Die ist relativ kurz gewesen, weil wir den Menschen viel Zeit zum Daddeln geben wollten. Da gab es zum Beispiel Mario Kart, aber auch Makey Makey, wo man wirklich haptisch, wie du schon gesagt hast, die Kombination hatte aus Gegenständen, spielerischen Elementen und auch digitalen Hilfsmitteln. Was ist dir an dem Abend aufgefallen?
Ja, da ist mir vor allem eine große Offenheit und ein Interesse der Leute, die dort teilgenommen haben. Also erstens war ich ganz beeindruckt, wie viele daran teilgenommen haben. Okay, jetzt ist vielleicht Hamburg auch ein ganz brauchbares Einzugsgebiet, allein über die Zahl der Leute und vielleicht auch ein bisschen über die kulturellen Interessen. Aber nichtsdestotrotz ist es ja nicht selbstverständlich, da so einen Saal voll zu kriegen, auch wie lange die Leute dann gespielt haben. Und in den Gesprächen, die wir geführt haben, war oft so, also da war gar nicht mehr die Frage, ich will spielen oder nicht, sondern eher, wo finde ich denn das? Mhm. Oder ne, das ist eben der Vorteil, wenn man da hingeht, da stehen die Spiele und man kann es ausprobieren. Wenn die da nicht stehen, wo finde ich denn die Spiele? Wo finde ich denn was, was mich interessiert? Das waren so die Fragen. Also gar nicht mehr die Frage, ich will nicht spielen oder doch, sondern eher die Operationalisierung, die praktische Umsetzung des Ganzen.
Glaubst du, es ist auch eine Frage der Anleitung? Weil ältere Menschen könnten ja jetzt ihre Kinder und Enkelkinder fragen. Ich weiß zum Beispiel, dass meine Mutter ich weiß gar nicht, wie oft mich gefragt hat, wie sie auf dem Videorekorder es hinbekommt, etwas aufzunehmen. Und da entstehen ja auch manchmal so zwischenmenschliche Dispute im Familiären. Ich hatte das Gefühl, es war eine sehr offene Atmosphäre und vielleicht ist es auch hilfreich, speziell für die Zielgruppe etwas zu machen. Oder würdest du eher sagen, das ist doch isolierend, wir müssen eher die Generationen durchmischen?
Nee, ich denke schon, dass solche Anlässe wichtig sind. Ich habe auch bei der Veranstaltung in einem Gespräch gesagt, das ist mir noch hängen geblieben. Wenn man das Ganze im Jugendclub macht, ist auch nett, aber da gehen halt die Jugendlichen hin. Mhm. Das war schon sehr sinnvoll, auch um so ein bisschen vielleicht Berührungsängste abzubauen, wenn man sich so ein bisschen als vielleicht der technisch wenig versierteste betrachte, dann in eine Gruppe von Leuten zu gehen, bei denen man konstant den Eindruck hat, die sind mir überlegen, macht es vielleicht auch nicht. Und das ist eben genau das Format, ein bisschen auch unter Gleichgesinnten zu sein und Angebote zu machen. Und dann kann man das am Ende immer noch mischen und kann die Leute zusammenbringen, die sich zusammenbringen wollen. Aber ich finde schon, man muss auf diese Zielgruppen dezidiert zugehen und dann eben auch die Formate finden, weil manche der Spieler, die dort präsentiert waren, die werden jetzt vielleicht auch von den 14-, 15-Jährigen gar nicht mehr so hip, der kennt das sozusagen. Ja, das ist so Mario Kart oder das ist ein super Spiel, aber sozusagen ist jetzt natürlich auch von der Zielgruppe, die nicht ständig spielt. Mhm. Also wer so eine Spielekonsole zu Hause hat, hat das Spiel wahrscheinlich schon, der braucht dann den Abend nicht hingehen und das spielen. Mhm. Das heißt, es war genau richtig, das so anzubieten. Und ist, glaube ich, der richtige Weg. Also gerade dieser Zugang und wo finde ich denn überhaupt, was ich suche? Also wo weiß ich denn, welches Spiel es überhaupt gibt? Hm. Ja, wenn mir jemand sagt, okay, das könnte ein Spiel für dich sein, dann muss ich ja zumindest schon mal wissen, was ich will. Und wir haben oft den Eindruck gehabt, auch in unseren Arbeiten, dass die Leute halt gar nicht wissen, was es gibt, weil sie gar nicht wissen, wonach sie suchen sollen.
Ist ja auch so ein bisschen so ein Safe Space, um Fragen zu stellen und sich zu outen als absoluter Newbie, also Neuling. Wir haben das zusammen gemacht mit der Initiative Creative Gaming und auch die haben uns rückgemeldet, dass es total spannend war, mal zu sehen, wie viele Menschen sich interessieren, Fragen stellen und Hilfe wollen, versus die jugendlichen Zielgruppen, die einfach nur einem die Controller aus der Hand reißen und selber losdaddeln wollen, weil sie schon wissen, wie es geht. Vielleicht sind ja die Älteren dann auch eine sehr, sehr dankbare Zielgruppe. Und was ich mich noch frage, sowohl bei euch im Projekt als auch generell, wie ist dein Eindruck, was sind so die Spiele, die den älteren Generationen besser gefallen oder am besten gefallen?
Das ist tatsächlich, würde ich sagen, echt schwierig. Also ich habe auch nochmal in Vorbereitung auf die Veranstaltung ein bisschen geguckt, was passiert in der Welt so noch, was ich mir vielleicht noch nicht begegnet ist. Mhm. Und da gibt es zum Beispiel auch so eine Counter-Strike, also so ein First-Person-Shooter-Spiel, Gruppe in Schweden, die das da auf kompetitivem Wettbewerbsniveau machen. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig und deswegen ist genau dieses, wie findet der individuelle Nutzer und die individuelle Nutzerin das passende Spielformat. Ja, und genauso auch, wenn man das jetzt auf so ein therapeutisches Umfeld erweitert, wie findet der Therapeut für seine Patienten das geeignete Spiel? Mhm. Ja, weil eben, wenn ich da in den, was weiß ich, den App Store oder sonst wo hingehe, da werde ich ja erschlagen mit Angeboten sozusagen. Ja. Und wer hat schon die Lust, das alles durchzuprobieren? Das heißt, wir werden irgendwie bessere Vermittlungs- und Zugangswege finden müssen. Und das wird dann teilweise vielleicht auch so eine, will es nicht Einzelbetreuung nennen, aber über so kleinere Formate, wo man mal ein paar Dutzend oder 100 Leute an so einem Abend so eine Bandbreite zeigt, mhm, die dann vielleicht wieder als Multiplikatoren irgendwie agieren können für andere. Aber diese Bandbreite müssen wir schon aufzeigen, jemandem zu sagen, jetzt setze ich mal hin und fange bei 1 an und ende bei N Varianten, die da in den Spielevarianten existieren, das halte ich für unrealistisch.
Und wenn wir mal auf die Gesellschaft blicken, was glaubst du, welchen Mehrwert hat es für die Gesellschaft, wenn Ältere spielen?
Sowohl jetzt so die therapeutischen Mehrwerte sind weitgehend belegt, immer schwierig natürlich so Langzeitbetrachtungen vorzunehmen und zu gucken, wie hätte sich jemand vielleicht wieder entwickelt oder wie wäre die Therapie verlaufen mit einem anderen Angebot, weil man ja denselben Patienten schlecht nochmal therapieren kann. Also erstmal da ist eine Wirkung da, zum anderen schafft es eine gewisse Augenhöhe generell in der Technikdiskussion, weil man halt nicht davon ausgeht, dass man ab 65 plus oder noch mehr sowieso schon raus ist sozusagen. Und ich glaube auch nebenbei, ganz unromantisch, ist da ein Riesenmarkt, weil ein 14-, 15-Jähriger hat sicherlich begrenzte finanzielle Mittel, während ein 60-, 65-Jähriger vielleicht ein bisschen mehr zur Verfügung hat. Das heißt, da wäre auch Geld zu machen tatsächlich, wenn man die Angebote entsprechend ausrichtet. Das heißt, so von, ich nenne es mal Generationenverbindung über gleiche Augenhöhe, über eine finanzielle Seite, sind da ganz verschiedene Facetten, denke ich, spannend.
Ja, was ich vor allem sehr, sehr spannend fand, war hier meine Folge, mein Gespräch mit Claude Toussaint, der ja einen kleinen empathischen Roboter entwickelt hat und damit auch zu Gast bei unserem Aging with Tech Festival gewesen ist. Und du hast ja selber auch vorhin nochmal gesagt, diese soziale Komponente des Verbindens mit anderen Familienmitgliedern ist vielleicht auch spannend. Ich war doch erstmal sehr skeptisch, ob ein Roboter es hinkriegen kann, empathisch zu sein. Ich fand, das war ein phänomenales Beispiel dafür, dass ja so ein Roboter sich Dinge viel besser merken kann und viel mehr Zeit hat als eine Pflegekraft und eben auch über Dinge diskutieren kann, die ein Mensch in so einer Fachexpertise eben leider nicht kann. Was hältst du von solchen Interventionen? Das ist ja genau Mensch-Technik und dein Ding.
Genau, also pragmatisch gesehen, wir haben in vielen Bereichen halt einfach nicht mehr die sozialen Strukturen, sei es jetzt irgendwie Verfügbarkeit von Pflegekräften oder halt das familiäre Umfeld, was über ganze Regionen, Länder verteilt. Also rein pragmatisch, wir werden nicht drum rumkommen, sozusagen, ob man das jetzt möchte oder nicht. Zum anderen glaube ich auch, dass eben Technik kennt keinen Stress, Technik kann 24/7 da sein, Technik kann sich mehr Dinge merken, wie auch immer dann merken, in Anführungsstrichen sozusagen. Das heißt, da sind Potenziale. Grundsätzlich bin ich kein großer Freund von so einem reinen technologischen Fix, das ist nicht mein Begriff, sondern so ein medienpsychologischer Begriff auch. Also wenn man irgendwo eigentlich bessere soziale Strukturen braucht, dann für viel Geld Technik draufwerfen, ist sicherlich erstmal spannender und ist auch irgendwie so en vogue, aber ersetzt es halt nicht, weil bis wir wirklich so weit sind, da vergeht noch viel Zeit und bis dahin, ich möchte meinen Lebensabend nicht als Experiment für irgendwie die nächste KI-Roboter-Generation verbringen, aber es werden Arbeiten abgenommen werden, ganz eindeutig, und diese Systeme werden auch besser und werden empathischer. Und wir gucken ja immer nach der Kombination, wie kriege ich aus Mensch und Technik in der Kombination und in der Kooperation das Beste hin. Und wenn gerade kein Mensch zur Verfügung steht, dann ist ein empathischer Roboter immer noch die beste Lösung, als wenn sich niemand kümmert. Das ist ziemlich sicher.
Ja, und persönlich muss ich sagen, ganz ehrlich, heute habe ich wieder so einen Roboter gesehen, der im Haushalt helfen können aus Norwegen. Fenster putzen, sauber machen, da bin ich wieder sofort dabei, ne? Obwohl so ein Ding in Menschengröße hier durch die Wohnung, durchs Haus laufen lassen, ist irgendwie auch noch ein bisschen skurril. Aber wie du schon sagst, ja, es gibt sicherlich viele Tätigkeiten, die uns gerade die Roboter abnehmen können. Und ich habe jetzt das Beispiel Norwegen gebracht. Kennst du andere Beispiele, vielleicht auch aus anderen Ländern, wo du sagen würdest, das ist spannend, vielleicht auch für die gesamte Gesellschaft, da nochmal ein bisschen hinzugucken?
Also im Bereich Robotik generell sind ja so auch so hundeähnliche Wesen sozusagen so als Begleiter, die irgendwie eine Rolle spielen können, oder in allem, was in meinem Feld auch sicherheitsrelevant ist, sei es der Minen- oder der Suchtrupp-Roboter, der irgendwo im Gelände vordringt, wo gar kein Mensch hin kann. Und da sehe ich auch tatsächlich die Stärken. Wir haben halt viele Anwendungsfelder, wo der Mensch sich nicht einer Gefahr aussetzen will oder der Mensch nicht die Kraft oder Geduld oder sonst was hat, um das über einen längeren Zeitraum zu tun. Wo ich mich immer ein bisschen schwer mit tue, ist sowas wie so ein Roboter, der einen Kaffee kocht sozusagen und das dann tut, wenn die Kaffeetasse und das Kaffeepulver genau an der Stelle stehen, wo sie immer stehen, weil dann fangen wir an, die Umwelt quasi nach der Technik auszurichten, und eigentlich hätte ich das gern umgekehrt, dass sich die Technik nach uns richtet. Das heißt, wir müssen diese technischen Lösungen dann so clever bauen, dass sie halt mir nicht einen Tee eingießt, obwohl ich einen Kaffee will, nur weil das Teepulver gerade genau an der Stelle steht, wo sonst das Kaffeepulver steht. Sozusagen, wenn wir das hinkriegen, und da sind ja schon viele Meter auch gegangen, dann ist es eine sinnvolle Ergänzung. Manchmal ist so in meiner Wahrnehmung die Diskussion sehr vorschnell, egal ob jetzt Robotik oder KI oder was alles damit zusammenhängt. Man geht halt immer von so Einzelstudien und Experimenten, die unter perfekten Laborbedingungen funktionieren, das überträgt man dann sehr naiv auf den Alltag, da tue ich mich schwer mit.
Ob Tee oder Kaffee, das mag für manche irrelevant, für ganz andere ganz entscheidend sein. Wir haben im Gespräch mit Martin Korte, dem Hirnforscher, auch darüber gesprochen, dass KI ja nochmal ganz anders lernt und dass es da auch schon viele Fehler gab. Zum Beispiel, dass etwas nur dann Krebs sein kann, wenn Lineal daneben liegt, weil man immer zur Größe des Tumors versucht hat, eben den zu messen. Und das sind natürlich skurrile, manchmal sicherlich auch wenig erfreuliche Nachrichten. Und da kann ich schon verstehen, dass viele, ja, vielleicht auch gerade ältere Generationen, die eben nicht mit Technologie so aufgewachsen sind, wie ich jetzt mit dies Jahr 40 Jahren, die sagen dann, das ist überhaupt nichts für mich. Und du hast am Anfang gesagt, ihr habt jetzt natürlich die dankbare Situation, in euren Studien ganz oft Leute zu haben, die eh schon technikaffin sind. Hast du denn auch eine Idee, was wir mit den Menschen machen können, jetzt in unserem direkten Umfeld, aber natürlich auch für die Forschung, die jetzt eigentlich sagen, boah, nee, Technologie, geh mir weg.
Ich würde vielleicht sagen, wir haben nicht nur Leute, die technikaffin sind, sondern die zumindest eine Offenheit haben sozusagen. Ja. Also eine Technikaffinität heißt ja noch, die haben nicht zwingend mehr Expertise oder Vorwissen, aber sie haben erstmal eine Offenheit, sich mit den Themen zu befassen. Mhm. Die sich nicht damit befassen wollen, so psychologisch bin ich halt immer dabei zu vermitteln, ich kann Motive nur verstärken oder abschwächen oder irgendwie steuern sozusagen, aber wo Motive nicht vorhanden sind, welche zu erwecken, das ist halt echt schwierig. Das heißt, wir müssen verstehen, was sind die Zugangspunkte sozusagen, und müssen mit den Leuten auch auf Augenhöhe diskutieren. Und wir haben auch in unserem Projekt eine Teilnehmerin gehabt, die hat uns mehr oder minder wörtlich gesagt, naja, für die 2 Wochen, die sie noch hat, braucht sie sich ja nicht mehr an ein Tablet gewöhnen. Das war jetzt stark übertrieben, aber das war so die Formulierung. Und was soll ich ihr da sagen sozusagen? Natürlich weiß die auch, dass das so nicht ganz stimmt, aber sie wollte halt zum Ausdruck bringen, vermutlich, ich gebe mir hier keine hohe Lernkurve mehr, weil wozu so ungefähr? Das heißt, dann ist meine Aufgabe, hier irgendwas zu bauen, das eine sehr flache Lernkurve hat im Endeffekt und wo sie sehr schnell reinkommt. So muss man das dann übersetzen. Mhm. Wer sich partout verweigert, ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich jemanden zum Fahrradfahren oder zum Tanzkurs kriege. Mhm. Ja, also wenn das jemand nicht möchte, dann macht es jemand nicht. Und das finde ich auch echt fahrlässig zu behaupten, wir müssen nur weiter an der Technik rumfeilen und dann wird schon jeder mitmachen. Das verlangen wir auch von keinem anderen Aspekt der Welt irgendwie, sondern wir können einfach nur offen auf die Leute in Augenhöhe zugehen und sagen, okay, ich nehme dich mit deinen Bedenken ernst, ich erzähle dir auch nicht irgendwie das Blaue vom Himmel runter, sondern wie halt sozusagen, ne, bei diesen ganzen KI-Themen, Bilderkennungsthemen, diese Beispiele kennt jeder Informatikstudent mit Lineal daneben oder Wölfe werden nur erkannt, weil sie im Schnee rumlaufen oder alles, was es da gibt. Das sind Klassiker mittlerweile schon. Und trotzdem liest man von morgens bis abends dann Nachrichten, die mehr oder minder heißen, das Thema ist morgen eigentlich geklärt. Mhm. Und wenn natürlich die Leute mitbekommen, über eine Lebensspanne hinweg, dass ihnen 20 Mal Heilsversprechen gegeben wurden und die haben sich nie erfüllt und ich bin der 21., der mit so einem Heilsversprechen kommt, ja, dann ist da kein Motiv mehr, mit dem ich die erwischen kann. Aber ich glaube halt sozusagen, wenn man so diese ganz so Bedürfnisse, Ziele erstmal versteht und so rum, erst das Bedürfnis und das Ziel und dann die technische Lösung und nicht sagen, wir haben jetzt hier ein Tablet und damit decken wir deine Bedürfnisse, sondern andersrum, was wollen die Leute, warum wollen die das, warum wollen die das nicht und dann gucken, gibt es dafür eine technische Lösung, glaube ich, kriegt man nochmal mehr und alle nie.
Mit Menschen Technik entwickeln statt für sie, ist ja auch das, was du gepredigt hast und jetzt gerade im Prinzip nochmal ausgeführt hast, kann ich auch nur unterschreiben. Ich kenne das Beispiel des SeniorInnen-Telefons, ne, also wo Menschen explizit gedacht haben, Mensch, für so eine ältere Zielgruppe, die schlechter sehen kann, machen wir die Tasten einfach größer. Gut, klar, in jedem Smartphone mittlerweile werden ja auch Textgrößen angepasst und Leute machen das dann manchmal mehr oder weniger heimlich ganz alleine. Und das ist nämlich der Punkt, das ist ja auch stigmatisierend. Da wollen Leute sich vielleicht auch gar nicht mit einem anderen extra für sie gemachten Gerät irgendwie outen, dass sie da eine Schwäche vielleicht haben. Stattdessen mal zu gucken, was brauchst du, was möchtest du und worauf bist du bereit, dich einzulassen, wie du es auch vorhin gesagt hast. Ich glaube, das ist ganz, ganz wesentlich. Hast du da Erkenntnisse, die du teilen kannst, wo du vielleicht auch mal gedacht hast, Mensch, ich hätte es ganz anders erwartet und jetzt hat mir jemand gesagt, jetzt möchte er das haben und dann habt ihr das umgesetzt und dann vielleicht hat es sogar einen kleinen Erfolg gegeben?
Ja, also wir haben, da sind wir dann am anderen Ende der Altersspanne ein Projekt mit Kindern und Jugendlichen gemacht, im Bereich VR, sage ich mal, einfach zur Ablenkung oder ein bisschen akademischer zur Schmerz- und Angstlinderung während Behandlungen. Mhm. Und da war dann zum Beispiel die Erkenntnis, dass auch nicht jedes Kind eine VR-Brille möchte, auch nicht während einer medizinischen Behandlung, sondern ein Teil der Kinder oder der Jugendlichen gesagt hat, nein, ich möchte sehen, was da passiert sozusagen. Das hatten vorher auch nicht so richtig auf dem Schirm, weil ich muss nicht im Video-Live-Bild vom Zahnarzt sehen, was der gerade macht, aber ich habe im Freundeskreis jemanden, der möchte das unbedingt dann immer sehen, der lässt sich den Monitor extra hindrehen. Ja, das heißt, genauso war das da auch sozusagen. Wir haben uns viel Gedanken gemacht, wie wir die Kinder möglichst gut aus der Situation rauskriegen. Und dann wollte ein Teil der Kinder wollte gar nicht aus der Situation raus sozusagen. Ja, wieder die Bedürfnisse sozusagen nicht vollständig verstanden, die Vielfältigkeit der Bedürfnisse nicht verstanden. Und so nähern wir uns immer weiter an und erfragen sozusagen. Ja, damit geht's los zu verstehen, wie seht ihr die Welt, was wollt ihr haben. Wir haben in anderen Projekten schon Konflikte zwischen Berufsgruppen in einem Feld aufgemacht, wo der Berufszweig A gesagt hat so und der Berufszweig B gesagt hat so auf gar keinen Fall. Ja, und die haben quasi am selben Ziel gearbeitet und dann musste man gucken, wo kommt das her sozusagen. Und dann war es eben, dass der, ich bleibe ein bisschen allgemein mit Absicht, der eine Berufszweig hat das als Ausbildung gemacht, der andere als Studium und die studiert dann haben gesagt, wir wollen uns hier nicht von der Maschine beformen lassen. Mhm. Wir haben hier jahrelang den Kram studiert sozusagen, jetzt kommt hier eine Maschine und macht das, da machen wir nicht mit. Und die anderen hatten das teilweise in sehr kurzfristigen Ausbildungsmaßnahmen gelernt. Die haben gesagt, ja, Gott sei Dank, wenn uns da ein System hilft, die Entscheidung richtig zu treffen. Mhm. Und die hatten aber natürlich dasselbe Ziel. Sozusagen, was die wollten, war das Gleiche. Aber so die persönliche Motivation zu sagen, nee, ich will hier meine Fachexpertise einbringen können und will mich nicht von einem System überstimmen lassen, das musste man verstehen. Und das war halt wieder so ein Fall, wo erstmal hinter so einem Nein, machen wir nicht, sondern warum macht ihr das nicht, dann auf einmal ein gewisses Verbesserungspotenzial zu erkennen war und eine technische Umlösung. Weil das ist ja, den Vorteil habe ich an der Technikentwicklung, dass irgendwie fast alles geht. Mhm. Ja, also ich kann es ja nicht nur schwarz oder weiß machen, sondern in jeder Graustufe, die irgendwie da ist. und ich muss nur verstehen, welches ist die richtige.
Ja, absolut. Ich glaube, das kann jeder und jede für sich auch mal zwischendrin testen. Gerade diese Mensch-Technik-Interaktion, die ist ja doch sehr, sehr spannend. Ich habe neulich eine Magenspiegelung gehabt, war ein bisschen nervös und dann bekam ich auf meinen Finger eben die Messung zum Herzschlag und in dem Augenblick habe ich zwar versucht, nochmal so ganz ruhig zu atmen, meine Atemübung zu machen mit Zählzeiten, aber die Zählzeiten wurden original so schnell wie mein Herzschlag und die medizinische Angestellte sagt dann auch noch, 90, 100, ja. Ach na ja, wir fangen mal an mit der Betäubung. So. Also das ist ja dann auch eine Rückmeldung, die wir bekommen. Und ich glaube, diese Berührungsängste abzubauen und auch zu gucken, wie können wir damit umgehen, wie können wir unseren Weg finden, der ist ganz, ganz viel wert. Als Letztes würde mich auch noch interessieren, so als Blick in die Zukunft, was würdest du sagen, Thilo, sollte bei der Spieleentwicklung jetzt mal stärker in den Blick genommen werden? Soll es irgendwie Spiele für alle geben, bestimmte Spiele, die alle mal gemacht haben sollten? Was glaubst du?
Ich glaube tatsächlich, dass im Spielebereich auch noch stärker dieser partizipative Ansatz Rechnung getragen werden muss. Ich glaube, da wird mit viel Aufwand, auch mit völlig positiver Absicht sozusagen immer noch für die Leute entwickelt und weniger mit den Leuten, weil es einfach schwierig ist und gerade auch so natürlich Game Design nicht nur diese, sagen wir, optische, visuelle Komponente hat, sondern so Spielmechaniken und Algorithmik, die ja auch wirklich schwer zu transportieren ist sozusagen, wo man erstmal einen Zugang finden muss. Aber wir nutzen zum Beispiel, wir arbeiten mit Legosteinen oder Papierprototypen oder sonst was. Also, und dann ist der Weg natürlich weit, aus einem Legosteinmodell ein Computerspiel zu basteln. Aber das ist, glaube ich, so der Weg, dass man noch stärker mit den Zielgruppen arbeiten muss und gerade auch sozusagen noch so die Diversität der Leute noch stärker berücksichtigen muss. Da gibt es gerade in den kommerziellen Anbietern echt schon gute Beispiele, aber da stecken dann natürlich auch Entwicklungsaufwände hinter, die jetzt nicht von jeder Einrichtung und von jeder mittelständischen Firma zu leisten sind, sondern das sind dann so die Blockbuster-Spielefirmen, die da halt wirklich schon echte Fortschritte gezeigt haben. So eine persönliche Empfehlung wäre im Spielebereich tatsächlich in den VR-Bereich zu gucken oder generell den Mixed-Reality-Bereich, weil das einfach nochmal ein massiver Unterschied ist, so viel Potenzial bietet und ich immer wieder die Erfahrung mache, dass Leute, die sagen, ja, Computerspiele oder generell so Computer sind nicht meins, dann ist VR auch nicht meins. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Das kann in beide Richtungen gehen, dass mir irgendwie ein normales Computersystem oder ein Tablet ganz okay ist und so eine virtuelle Welt ist mir irgendwie nichts. Das kann sein, aber es kann auch genau den umgekehrten Effekt haben, dass man da wirklich baff erstaunt ist, wie unterschiedlich das dann doch ist. Das wäre so, ich glaube, in dem Bereich Mixed Virtual Reality und dann auch als soziale Komponente, nicht ich als einzelner Mensch in so einer virtuellen Welt voller computergenerierter Inhalte, sondern ich eben mit 15 oder 1000 anderen Spielern in so einer virtuellen Welt, das wäre eine spannende Komponente. Ich habe einen Kollegen, der auch Spieleprogrammierung macht, der schwärmt immer davon, dass er mit den Kollegen nach Feierabend was später Minigolf spielt da in VR. Und dann jagen die sich virtuell über einen Minigolfplatz.
Ja, jede wer mag, was ist dein Lieblingsspiel?
Mein Lieblingsspiel, ehrlicherweise gar nicht mehr so viel, weil ich lang genug vor dem Computer sitze. Ich habe aber eine ganze Zeit lang als Student World of Warcraft gespielt, so ein Online-Rollenspiel. Und ich habe mal sehr aktiv als Jugendlicher diese ganzen Fußballsimulationen gespielt, sogar mit auf Turniere fahren und Spiele spielen. Ich gucke jetzt auch langsam auf meine Kinder sozusagen. Die sind auch an der Grenze zum Spielen, aber das kommt so langsam. Und dann steige ich da auch nochmal voll ein mit irgendwie so einer Spielekonsole. Irgendwas Switch oder keine Ahnung, was es auch immer sein wird, da freue ich mich auch schon drauf.
Miteinander Spiele entwickeln und auch gemeinsam statt gegeneinander spielen, dabei Erlebnisse schaffen und vielleicht ja auch eine Verhaltensänderung im positiven Sinne für Gesundheitsanwendungen zum Beispiel ganz, ganz relevant. Also das Serious Gaming, wie Thilo es hier auch vorgestellt hat, ein ganz wesentlicher Bereich auch seiner Forschung. Herzlichen Dank für die Einblicke in dein Forschungsfeld und das, was du so pragmatisch für dich und für uns auch ableiten konntest. Und ja, ganz viel Erfolg beim weiteren Daddeln. Thilo Mendler.
Danke für die Einladung.